dass ich jetzt schon, ich glaube schon 14 Tage mit dir, Madeleine, ne? 14 Tage halten wir das schon miteinander aus. Und ich bin begeistert darüber, wie wir Dinge entdecken dürfen, die Gott tut. Wir waren jetzt eine Woche lang im Vogtland, Oelsnitz. Das ist so kurz vor der tschechischen Grenze. Du fährst dahin, eine Woche Jugendevangelisation. Da hatte ich mir schon gedacht, ey, mich als alten Sack laden die noch zur Jugendevangelisation ein. Nun gut, ich kannte das ja von manchmal von früher, wenn vor Weihnachten holen die aus der ganzen Umgebung die Leute zusammen, die ganzen Jugendlichen, und dann ist so eine Kirche dann immer gerammelt voll. Und so fahren wir dann dahin und ich habe dann ganz viel erzählt, wie das anders ist in der evangelischen Kirche. Bevor die Veranstaltung losgeht, kommt der Pfarrer und dann wird Abendmahl miteinander gefeiert und dann haben wir gelernt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, ja, diesen Spruch, und sein sind auch wir. Und dann geht es in die Veranstaltung rein, Feste nach Minuten getaktet. Ich habe dann die Kritik geerntet, dass ich mich nicht dran gehalten habe. Und dann kam er hin und dachte, ach, nur 50 Jugendliche. Aber gut, habe ich gedacht, für 50 lohnt es sich, da runterzufahren und das Evangelium weiterzugeben. Zweiten Abend kamen schon mehr. Dritten Abend kamen schon mehr. Und dann sollte zum Kreuz gerufen werden. Das ist dann so bei uns in unserem Sprachgebrauch Altarruf. Tröpfchenweise kamen sie. Na ja, gut, jede Seele, die gerettet wird, ist gut, Freude im Himmel, Party ohne Ende. Geht es einen ganzen Schritt weiter, die ganze Woche durch. Ein Abend nach dem anderen. Immer so ein paar, die dann kommen, gute Atmosphäre, und jeden Abend wurden es mehr. Am vorletzten Abend war die Kirche so voll, dass sie überlegen mussten, was passiert, wenn am Samstag jetzt noch mehr kommen. Und das Interessante war, die Güte Gottes kam. Und was mich dann gestern Abend bewegt hat, das ist so, ich weiß nicht, wenn man ein richtig gutes Fußballspiel gesehen hat, so als Fußballfan, dann freut man sich riesig. Und wenn man dann am Fußballspiel noch beteiligt war, dann realisiert man erst eigentlich einen Tag später, was wirklich passiert ist. So geht es mir heute. Als ich in der Nacht zurückgefahren bin, da dachte ich, was hat Gott getan? An dem Abend war wieder der Ruf, nach vorne zu kommen. Es kam einer, zwei, drei, und nachher die wenigsten sind sitzen geblieben. Sie haben sich angestellt wie bei Aldi an der Kasse, damit sie Gebet empfangen können und ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen können. Und ich stehe daneben und denke, eigentlich bin ich in einem falschen Film. Das gibt es doch gar nicht, das kann man heute gar nicht mehr erleben. Und das mitten in der evangelischen Kirche. Du bist drin und siehst, wie Gott seine Hand ausstreckt zu Leuten, die nach seinem Namen fragen wollen. Als ich gestern so um die Mitternachtsstunde auf der Autobahn war, ich habe gedacht, ich kann das noch gar nicht einsortieren, was das eigentlich bedeutet, was ich mit meinen eigenen Augen sehen durfte. Ich habe mich nachher von dem Pfarrer verabschiedet. Es gab dann tumultartige Zustände danach. Ja? Der Gottesdienst wurde wieder abgeschlossen durch eine fetzige Band. Ja, normalerweise nach einem Lied am Schluss war dann auch wirklich Schluss. Dann gab es noch Unterhaltung, Quatschen und verschiedene kleine Programme. Die Jugendlichen sind rumgehüpft, gesprungen, die haben die Bühne gestürmt oder den kleinen Altarraum, der da war, und haben mit der Band Gott gelobt und gepriesen, und der ganze Raum von den Jugendlichen hat vor Gott rumgetanzt. In der evangelischen Kirche, wenn die jetzt, ich sag mal, charismatisch ausgeflippte gewesen wären, hätten wir gesagt, die schrauben wir langsam wieder runter, aber da brach sich Freude Bahn. Und ich habe gedacht, so muss das eigentlich sein. Ich gebe mein ganzes Leben dem Herrn Jesus und dann bricht sich Freude Bahn. Ich denke, Paul, das musst du wieder ganz neu aufsaugen. Das musst du der Gemeinde sagen, dass sie sich mitfreut. Und ich möchte euch Dank sagen. Ihr habt gebetet, dass Gott mir das richtige Wort gibt. Und ich will euch da auch noch kurz mit reinnehmen, weil ich habe dann an manchen Stellen, ja, es gibt so bestimmte Themen, die sind einfach. Die kann man relativ evangelistisch gut ausschlachten. Aber am Freitag hatten sie mir das gegeben. Warum lässt Gott das alles zu? Und dann kamen die ganzen Konfirmanden aus der Umgebung. Du hattest also ein Altersspektrum von 12, 13 bis einige Pfarrer, die dann als Wachhabenden hinten saßen. Und ich dachte, bei diesem Thema, gute Nachthütte, wie kriege ich das in die Reihe? Du kannst dich natürlich vorne hinstellen und sagen, das machen wir jetzt ganz intellektuell, wir arbeiten stückchenweise die Sache ab. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass Anker am Sonntag in die Ewigkeit gegangen ist vor einer Woche. Und dann habe ich mir ihre Leidensgeschichte als MS-Kranke vorgestellt und dann habe ich gedacht, wie packe ich das? Ich kriege ja gleich Pickel. Könnt ihr wieder ohne Gerda nicht leben, wa? Nee, ohne Kekse nicht. Guck mal da oben. Ihr seid noch mit mir. Ja? Vor dieser Predigt hatte ich Angst. Weil ich sage, wie kannst du einem 12-, 13-Jährigen das klar machen, warum lässt Gott das alles zu? Und das Erste, was mir kam, das will ich euch noch sagen, ist ja genial, wenn Gott dann, zu einem redet. Er sagt, du musst so anfangen. Warum lässt Gott das zu, dass es euch so saumäßig gut geht? Und dann habe ich mein Beispiel, was ich hier schon mal oft gebracht habe, sage, wenn ich Gott wäre, ich würde dem einen oder anderen, der heute im Saal sitzt, einfach mal den Sauerstoff ein bisschen runterdrehen im Laufe des Tages, wenn er mal wieder richtig böse gewesen ist. Wenn er zornig war, wenn er beleidigt war, wenn er sagt, warum ist das hier so? Dann würde ich sagen, okay, wir gehen mal von 21% mal auf 19 runter. Dann hast du schon Luftschwierigkeiten. Dann sage ich, so sieht das aus, wenn ich zornig bin. Aber die Bibel spricht ja davon, dass Gottes Güte uns zur Umkehr bringt. Gott streckt ja seine Hände aus den ganzen Tag und sagt, hier bin ich. Selbst nach Leuten, die nicht nach seinem Namen fragen. So ist unser Gott. Somit habe ich angefangen. Und dann war es schon gut, dann kam dann mehr und dann bin ich nachher über die ganz schwierigen Sachen bin ich ein bisschen dünn drüber gegangen. Aber Gottes Gegenwart war einfach da. Warum lässt Gott es zu, dass es uns so gut geht, dass ich von ihm was weiß, dass ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Ich kann es nicht erklären, womit ich das verdient habe. Auch, dass ihr so eine liebe Gemeinde seid, ich finde das so genial, mit euch unterwegs sein zu dürfen. Bei der Vorbereitung zum letzten Tag, ach ja, ich habe nochmal vom letzten Sonntag dieses Bild von Snoopy. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkünden, die sagen zu Zion und zu der Gemeinde, dein Gott ist König. Ich dachte, wow, was für ein Privileg hatte ich, dass ich das austeilen durfte und dass Gott es durch nachfolgende Zeichen und Wunder bestätigt hat. Ich bin beschämt, bin wirklich beschämt, dass Gott da Weisheit gegeben hat. Und ich dachte, ja, welche Gemeinde wollen wir sein? Letzten Sonntag hatte Nigel diese Frage gestellt, welche Art von Gemeinde wollen wir sein, welche, die im Hamsterrad rumläuft, die Kohle einsammelt, happy clapping, oder wollen wir sein, die die Arme ganz weit aufmachen und sagen, man darf zu uns kommen. Wer erinnert sich noch an die Predigt? Einige noch dunkel, nicht? Man kann die CD holen, ist, glaube ich, für unsere Zeit eine sehr wichtige Botschaft, eine Lehrbotschaft, die er gegeben hat. So, und dann zu dem, wo ich die jungen Leute mit nach Hause geschickt habe. Mit Psalm 51, Vers 12 bis 14. Ich habe ihnen gesagt, bitte diesen Vers mitnehmen. Psalm 51, 12 bis 14. Psalm 51, 12 bis 14. 12 bis 14. Psalm 51. Und den täglich einmal vor Gott laut beten, nachdem sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder an deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Jetzt musst du dir vorstellen, dann hast du junge Leute, die sagen, was ist das? Wie kann ich das einsortieren? Und dann habe ich gedacht, okay, das werde ich jetzt erklären an einen Mann in der Bibel, der den Namen Gutherz, nicht Braveheart, sondern Gutherz heißt. Gutherz. Wer in aller Welt meint ihr, wer Gutherz? Habe ich mich auch gefragt, aber ich habe ja ein Lexikon. Dieser Mann hat vor über 1200 Jahren vor Christi Geburt gelebt. Er hat das Ende von 430 Jahren Sklaverei mitbekommen. Er war dabei, wie Gott seine Hand ausgestreckt hat und sich das Rote Meer geteilt hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Also die 10 Gebote, der Film lässt grüßen. Ja? Wasserwand hier, Wasserwand da. Ich habe noch so ein Bild, so ein Comic, wo der kleine Mose, wo er noch so Windelkind war, von der Mutter gebadet wird und er im Badewasser die Hände nimmt und das Badewasser so sich nach rechts und links teilt und die Mutter dann sagt, Mose, hör endlich auf damit, ich will dich baden. sitzt dann so in der Badewanne als kleiner Knilch. Aber dieser Gutherz war dabei. Er hat gesehen, wie das ganze Volk Sklavenmentalität hatte. Und hier muss ich schon mal innehalten. Viele von uns, die haben Sklavenmentalität angenommen. Was ich immer wieder festgestellt habe, wenn jemand ein halbes Jahr lang arbeitslos war, wenn er ganz viele Bewerbungen losgeschickt haben, die alle zurückgekommen sind nach dem Motto, wir können sie nicht gebrauchen, das macht was mit den Seelen der Leute. Und ohne dass ich das jetzt negativ meine, man degeneriert ein Stückchen. Früher war man aktiv, man war um 6 Uhr wach und sagt, jetzt geht's zur Arbeit. Und jetzt wirst du um 9 Uhr langsam wach und sagst, wie läuft dieser Tag? Sklavenmentalität auf anderen Ebenen. Wenn du 3, 4, 5 Jahre lang Stress hattest mit irgendwas, ein schlimmes Ding nach dem anderen gekommen ist, dann sagt dir jemand, ach, denk mal positiv. Sagt ja, du hast gut reden. Du nimmst Sklavenmentalität an. Und du denkst auch plötzlich wie ein Sklave. Du denkst auf einmal nicht mehr in Möglichkeitseinheiten, sondern in Unmöglichkeitseinheiten. Wenn du nie viel Geld hattest und du hast viele Mahnungen gekriegt, du hast Sklavenmentalität, weil du kriegst feuchte Hände beim Öffnen des Briefkastens. Es könnte wieder eine Mahnung drin sein und manchmal lässt man den Kasten noch zu. Gutherz kannte diese Szenerie sehr gut. Und er hat festgestellt, wie Gott anfängt, diese Sklavenmentalität durch Segnungen umzubrechen. Da gab es dann Manna und dann zwischendurch mal Wachteln, Fleischmahlzeit. Es gab Wasser in der Wüste aus dem Felsen, ein Bild für Jesus, der in der Wüste dabei war. Und dann für mich das Ding, ein Deichmann hätte damals kein Geld verdienen können. Der wäre pleite gegangen in der Wüste, weil die Bibel sagt, die Schuhsohlen liefen sich während 40 Jahren nicht ab. Ich habe mal eine ganz fromme Gemeinde kennengelernt. Da hat der Pastor gesagt, ihr braucht nicht mehr zum Schuster, wir glauben. Ja, ich meine, das war eine Frage der Zeit, wann man diesen Irrglauben, ja. Aber damals, Deichmann hätte keine Chance gehabt. Gutherz ist 2 Jahre unterwegs mit den ganzen Leuten und dann kommt von dem Volk und von Gott der Auftrag, das gelobte Land mal anzusehen. 12 Freiwillige werden gesucht, 12 Experten, die gehen in dieses Land rein. Gutherz war mit dabei. Gutherz geht mit den Leuten durch das Land und kommt wieder und berichtet dem Volk. Und hier setze ich ein und löse das Rätsel, wer Gutherz war. Sein Name ist Kaleb auf Hebräisch oder in der Heimatsprache. Und jetzt passieren folgende Dinge. Ach, das sagt Gott, da wollte ich eigentlich hin. Ich bin wieder so in Rage mit meinem Reden. In 4. Mose 12, Vers 24 beschreibt Gott diesen Kaleb und gibt ihm eine Verheißung mit auf den Weg. Da sagt die Schrift uns Folgendes, aber mein Knecht Kaleb weil er einen anderen Geist, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Hier haben wir das wieder, diesen anderen Geist. Nebenbei, das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern das ist der Geist, der hier innen drin ist. Ich mache es mal ein bisschen platt. Es gibt Pessimisten und Optimisten. Ein Pessimist, der läuft immer nur und sagt, ach, wird alles schlimmer, jetzt noch die Flüchtlinge. Wer weiß, wo das Geld alle herkommt, wo das noch hingeht. Und der Optimist sagt, oh Mann, mit denen kann ich Kohle machen. Ich verkaufe den Kühlschränke. Überleg mal, jetzt kommen 20.000 Leute hierher, die alle keinen Kühlschrank haben. Ja, der Optimist, ich sage das jetzt mal fromm, der Optimist sagt, wow, so viele Heiden auf einem Haufen, die hier reingespült werden, die ganzen Muslime, wow. In Saudi-Arabien wäre ich umgebracht worden beim Evangelium verkündigen, aber jetzt habe ich sie vor der Tür. Jetzt müssen sie zuhören. Der Pessimist sagt, oh, da werden Moscheen gebaut, Saudi-Arabien will 200 finanzieren. Ich sage, Mann, das ist die Gelegenheit. Und hier stellt man fest, was man innerlich im Herzen hat, was man für einen Geist mit sich rumträgt. Ich kann immer nur das Negative sehen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Auf meiner Rückfahrt gestern habe ich einen Keks gegessen und habe auf dem Stuhl gesessen im Auto und das hat sich hinten abgemalt. Meine Frau sagt, so kannst du nicht gehen. Ich sage, die sehen doch die ganze schwarze Hose und nicht den Flecken hier hinten. Oh, ich sage, wenn ich jetzt richtig durchgehe, die Frauen sehen als erstes den Fleck, stimmt's? Dann frage ich mich, was ihr für einen Geist habt. Ich sehe die ganze saubere Hose und sage, das sind 99,9%. Stattdessen siehst du diesen blöden Fleck von meinem Keks. Aber der Keks hat gut geschmeckt. Verstehst du? An solchen Sachen kannst du merken, ob du ein anderes Herz hast oder nicht. Klar, ist gut, wenn mir einer auf den Fleck aufmerksam macht, dann die Hose wieder sauber muss. Ja? Aber hier stellt man fest, wie man gepolt ist, wie man hineinschaut. Und jetzt passiert Folgendes. Dieser Knecht Kaleb, wo Gott sagt, der hat einen ganz anderen Geist. Der hatte keine Sklavenmentalität. Und ich möchte mit euch ein bisschen durchgehen, wie der Unterschied war. 10 von den Leuten, die gekommen sind, hatten eine ganz bestimmte Meinung. Sie sagten auch, in dem Land, das sind ganz große Riesen, das sieht alles schlecht aus. Hätte Kaleb auch gesagt, die Leute sind alle größer, die heißen Amalek, die heißen, ach, wie die alle heißen. Nur Palästinenser gab es da noch nicht. Die sind erst vor 40 Jahre, so nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die erst durch das französische und englische Mandat erzeugt worden. Die waren früher gar nicht da. Das ist ein anderes Thema. Und dann stellen die 10 Leute fest, das geht nicht, wir können da nicht rein. Das Problem ist zu groß. Alles ganz logisch. Kannst du in 4. Mose 30, 13,30 nachlesen. Will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Das Zweite, was sie sahen, menschlich gesehen, hätte Kaleb auch gesagt, stimmt, man kann da nicht einfach reingehen. Die Armeen sind stärker, wir sind nicht kampferprobt, das läuft alles gar nicht. Das Nächste schieben die hinterher. Sie sehen plötzlich, wie die Feinde sie sehen. Da steht nämlich geschrieben in der Bibel, die Feinde, haben sie das Gefühl gehabt, die sehen, dass sie, das sind alles kleine Ameisen, die werden wir fressen. Wenn der ein oder andere gestern beim Marsch fürs Leben dabei war, der hat gemerkt, wie unsere Gesellschaft tickt, wie Widerstand hochkommt. Du willst fürs Leben eintreten und die Leute fangen an, Krieg gegen dich aufzubauen. So viel zu unserer Freiheit, die wir haben. Wenn du fürs Leben eintrittst, dann sagst du, wenn du da bist und guckst mit den falschen Augen, die werden uns alle verschlingen. Wo geht das mit unserem Volk hin, wenn in diesem Jahr 300.000 bis 500.000 Abtreibungen laufen? Wo geht das mit unserem Volk hin? Wenn du nicht mehr Freiheit sagen kannst, ich bin fürs Leben, wie soll das gehen? Und du schaust auf einmal mit den Augen der Leute, die von draußen gucken und sagen, die paar Fromme in der Begegnungskirche, die können wir aufrauchen. Lass sie mal hier, die paar, die machen uns nichts mehr. Und dann als nächstes kam das, was kommen musste. Es kam Furcht in das Volk rein. Und hier muss ich einen Moment innehalten. Furcht kam, weil sie eben mit einem anderen Herzen, mit einem anderen Geist hineingeguckt haben. Es ist so, ach nee, lass mich noch zu den Augen des Feindes was sagen. Ich habe jetzt nur die Außensachen gesehen. Aber wenn du mit den Augen des Feindes guckst, dann schaust du morgens in den Spiegel und sagst, ich bin nichts wert. Ich schaff's nicht mehr. Ich verliere immer, selbst bei Mensch ärgere dich nicht spielen. Da hörst du, ich kann's nicht schaffen. Das hat man dir oft genug gesagt und du glaubst es irgendwann. Du guckst mit den Augen des Feindes. Und dann baut sich irgendwann Furcht auf. Und ihr Lieben, diese Furcht, ich komme auch mal auf unser Thema der Flüchtlinge in dieser Stadt oder in unserem Land. Diese Furcht macht sich breit. Ich habe mit einigen Pfarrern gesprochen dort unten in Oelsnitz, da wo die Welt noch in Ordnung ist, wo du dein Fahrrad nicht anketten musst, wo die Türen noch offen sind, wenn du in die Häuser gehst. Die Pfarrer sagen, ja, wir beschäftigen uns auch damit, aber in unserem Volk ist so viel Angst. Klar, die haben vor 25 Jahren alles verloren, wie die Wende kam. Sie haben eine lange Durststrecke gemacht, das haben wir im Westen gar nicht so mitgekriegt. Wenn du auf einmal deine Arbeit verloren hast, du hast alles verloren, nacheinander musst du es von null anfangen und das vielleicht nach 15 Jahren, wo du von Hartz IV abhängig warst. Das sind ganz andere Ängste. Und jetzt sagen sie, was mache ich, wie gehen wir damit um? Ich sage, oh, diese Ängste haben wir auch. Und jeder, der hier sitzt, der hat es mal durchgecheckt im Kopf. Was passiert wirklich, wenn wir auf einmal 10 bis 20 Millionen Muslime auf einmal in unserem Staat haben? Wenn sie hier in Reinickendorf 2, 3 Moscheen aufbauen und der Minarett, weil Mehrheitsbestimmung da ist, höher ist als unser Kirchturm. Wenn du morgens wach wirst, wenn der Muezzin auf einmal ruft zum Gebet. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Merkst du, ich kann dir noch ein bisschen mehr beunruhigen. Was ist, wenn da so ein Satz IS-Leute dabei sind? Und ich sag dir was, der IS wäre doof, wenn er keine mitschicken würde. Wenn die Salafisten ganz viele abgreifen, wie es jetzt in der Zeitung überall steht. Wenn wir hier in die Kirche reinkommen und du wirst bespuckt von Leuten, die wir eigentlich hier aufgenommen haben als Flüchtlinge. Wie wir noch in Kreuzberg waren in der Kirche, es gab kein Mädel mit blonden Haaren, die nicht einmal in der U-Bahn sexuell belästigt worden ist durch türkische Jungs. Ich weiß nicht, wie oft die an die Tür uriniert haben, die Muslime, weil es Kirche war. Und wir haben damals schon verpasst, die gute Nachricht weiterzugeben. Steht ihr, ich könnte euch jetzt noch viel mehr Angst machen. Es könnte sogar sein, dass Sozialsachen gestrichen werden, weil der Staat es nicht mehr bezahlen kann. Es könnte sein, es könnte sein, es könnte sein. Und es baut sich Furcht auf. Und das ist ganz real. Die Leute, die vom gelobten Land her kamen, die haben verbreitet, das ist wirklich schlimm. Und haben die Wahrheit gesagt, die haben noch nicht mal übertrieben. Es war so. Es kam Furcht auf ins Volk. Das nächste, was passierte, sie kriegten Sehnsucht nach der Vergangenheit. So mancher, der über die Autobahn in Berlin fährt und die ist verstopft, der hat sich nach der Mauer wiedergesehen im Westen. Da konnte man noch tagsüber ohne Probleme von Tegel nach Steglitz fahren, ohne zu stehen. Und ich sage euch das prophetisch voraus. Wenn mehr Leute kommen und die Unruhe größer wird, es werden Stimmen laut werden, früher war das viel besser, wie die noch nicht da waren. Früher hatten wir auch einen Kaiser nebenbei. Manche sahen ja die goldenen 20er Jahre, aber wer in den 20er Jahren die Straßenschlachten hier in Berlin miterlebt hat, die wenigsten von uns, einige vielleicht, Hilda, die hat es noch miterlebt, ja, die kann mitreden. Aber wenn in Friedrichshain die Straßenschlachten gelaufen sind, wie in der Sozialverteilung, wenn geschossen wurde, Rosa Luxemburg am Landwehrkanal. Früher, in 20er Jahren, war alles besser. Wenn der braune Sumpf gekommen ist, früher war alles besser. Sei vorsichtig damit, aber das passiert, wenn irgendwo Sachen nicht mehr so sind wie da, wenn unser Wohlfühlverhalten vorbei ist. Die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Damals haben sie gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und dann kam die Rebellion gegen Gott. Am besten, wir suchen uns einen anderen Gott, der uns das Wohlfühlverhalten wiedergibt, dass wir wieder alle gut dabei sind. Und das letzte Wort hatte dann Gott. Dann kam die Gerichtsbarkeit Gottes. 40 Jahre Wüste und alle bis auf zwei sind in der Wüste gestorben. Das ist das, wenn dein Herz nicht so richtig unterwegs ist, wenn du anders geprägt bist, wenn du andere Stimmen hörst, wenn du vielleicht sogar auf die Mehrheit hörst, die kommt, aber jetzt kommt Gutherz. Jetzt kommt Gutherz. Gutherz kommt. Und vielleicht hat er dieses Gebet gebetet, weil er auch verzweifelt war. Vielleicht ist dieses Gebet, das ist jetzt meine fromme Theorie, die ist theologisch sicher nicht nachweisbar, vielleicht hat er das niedergeschrieben in der ganzen Krisensituation. 10 sagen, wir müssen wieder umkehren und 2 sagen, nee, das geht nicht. Vielleicht hat er gebetet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist, verändere meine innere Denkstruktur. Ich schaffe es nicht mehr. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder an deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Vielleicht hat er das gebetet, weil er mit dem Rücken an der Wand stand und sagt, wie soll ich auftreten vor dem Volk? Und dann fängt er an. Das Erste. Er stand auf und sagt, Gott kann. Gott kann. Wenn Gott mit dir ist, wer kann wider dich sein? Kennst du diesen Bibelvers irgendwo? Schon mal gehört? Schon mal gelesen? Wenn du Ängste hast in dieser Zeit, pinne es dir an deinen Computer, bevor es bing, bing, bing macht und er hochfährt. Hast du das einmal gelesen? Gott kann. Gott kann. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wer kann gegen dich sein? Teil 1. Das Zweite, was Gutherz dann an den Tag legt, bitte, das könnt ihr nachlesen in der Bibel und ich hoffe, dass ich euch Appetit mache, darauf das zu lesen. Er war betroffen über die Menschen, die mit Furcht gebeutelt waren. Es steht geschrieben, er hat seine Kleider zerrissen. Hier frage ich mich, wenn wir vielleicht nachher beim Kirchenkaffee sind und diskutieren, wie wird das noch alles werden und wir wirklich dann einige Leute haben, sagen, nee, das geht gar nicht, wir müssen unsere Kirche schön separieren, wir können manche Dinge gar nicht machen. Paul, red nicht so viel von den Flüchtlingen, ich lebe in einem Stadtteil, wo das nicht so greift, dass ich mein Herz zerreißen kann über diese Meinung, und sagen, wie denkt Gott über die Flüchtlinge, die hierher sind, hier gekommen sind? Dass ich dich nicht verachte und sage, ey Mann, so kannst du nicht reden, sondern dass es mir durchgeht, weil ich denke, du bist noch in der Angst gefangen. Du brauchst von Gott einen Zuspruch, dass du wieder mutiger wirst. Dass ich nicht zornig über dich bin und sage, ey Mann, so kannst du nicht reden, du bist ein echter Christ, also nimm dich mal zusammen und tu's mal. Sondern dass mein Herz zerrissen wird über die Situation, wie wir falsch unterwegs sind. Nicht mit Gottes Perspektive. Dass ich dich nicht verachte, sondern dass ich eher damit leide, dass du jetzt auf einmal in Furcht gefangen bist in dieser Zeit, wo alles erschüttert wird. Und es wird alles erschüttert. Ich sag's euch, wenn ich was anders behaupten würde, ich würde euch als Hirte nicht richtig informieren. Wir werden Mitte nächsten Jahres nicht mehr das gleiche Volk sein. Ich bin auch überzeugt, es werden nicht nur Heime abbrennen, sondern es wird auch auf der Straße rund gehen. Die Frage, können wir dann unser Innerstes vor Gott zerreißen und sagen, Herr, erbarm dich, Kyrie eleison, über die Leute, die nicht wissen, was rechts und links ist. So weit bin ich noch nicht. Deswegen müsste ich vielleicht das Kaleb-Gebet nachher nochmal formulieren. Ich brauche Gottes Hilfe an diesem Punkt. Er war betroffen über seine Mitmenschen. Er gab nichts auf die Meinung der anderen. Er hatte das Gewissen, Gott kann und Gott wird. Wenn Gott versprochen hat, er wird segnen, dann wird er segnen, dann kannst du kaum dran vorbeigehen. Warum lässt Gott das alles zu, dass es dir so gut geht, frage ich mich. Er kommt darauf zurück, nicht die Umstände, sondern Gottes Wort zählt. Jetzt muss ich gucken, was in Josua 14, Vers 6 steht. Das habe ich mir sicher irgendwo hier aufgeschrieben, aber ich bin im Skript schon vorgeeilt, weil es mich so kratzt. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Das war, wie sie ins Land schon gekommen waren. Und Kaleb, der Sohn des Jephunne, des Kenisiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort des Herrn zu Mose, dem Mann Gottes. Meinet und deinetwegen ist das in Kadesh geredet worden. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm die Antwort, wie es in meinem Herzen war. Und dann gab mir Gott, dass ich dieses Land ererben werde. So steht es geschrieben, da hat er sich dran erinnert. 40 Jahre hat er drauf gewartet auf diesen Zeitpunkt. Und er verlässt sich auf Gottes Wort. Und er kommt vielleicht dazu, was die Schrift dann im Neuen Testament sagt, dass er die Liebe zu Gott ganz weit in seinem Herzen kommen lässt, weil es steht geschrieben in 1. Johannes 4, Vers 8, die Furcht ist nicht aus der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit der Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Je mehr ich Jesus liebe, umso weniger brauche ich mich zu fürchten vor den Dingen, die jetzt kommen. Der Herr Jesus sagt sogar seinem Volk, wenn ihr all diese schlimmen Dinge kommen seht, erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung naht. Es kam eine Frau bei der Evangelisation auf mich zu, nachher, so im Nachgespräch. Die sagte, ich habe so Panik vor der Endzeit. Und jetzt erwarte ich noch ein Kind. Ich habe so Panik, dass was ganz Schlimmes kommt. Ey, sag ich, liest du die Bibel nicht? Ja, sagt sie, bei uns in der Gemeinde wird über die Endzeit, was alles so Schlimmes kommt, gesprochen. Ich sage, kennst du die Bibel nicht? Sagt sie, doch, aber es kommen doch ganz viele schlimme Sachen. Sag ich, doch, aber weißt du was? Der Jesus sagt, wenn ihr all diese schlimmen Dinge kommen seht, erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung naht. Dann gibt's zack und da bist du bei ihm und da ist auch wesentlich besser als hier noch mit Ischias rumzulaufen. Also wenn ich mir wählen dürfte, sterben oder entrückt zu werden, gäbe für mich überhaupt keine Alternative. Entrückung vielleicht jetzt noch, vielleicht würden dann einige von uns noch leichter Buße tun können, ja, damit sie dabei sind, wenn ich auf einmal hier verschwinde. Aber dann ist es das Beste, was mir je passieren kann, wenn Jesus jetzt wiederkommt und zack, Paul, du bist gut dabei, du bist mein Freund, du bist mein Kind, zack, bin ich bei ihm. Ohne den ganzen Krampf, dann weißt du, wenn du dann noch ein Magengeschwür erst rausgeschnippelt kriegen musst oder sonst was, die ganzen Schmerzen im Krankenhaus, nichts gegen Krankenschwestern, aber ich liebe sie nicht, ja. Na, wenn ich da bin, muss ich, Entschuldigung, fiel mir jetzt gerade so ein, aber du warst nicht gemeint. Versteht ihr? Ich bin lieber nicht im Krankenhaus. Und Sterben scheint mir immer mit Schmerzen zu tun zu haben. Deswegen liebe Entrückung, Herr Jesus. Ja. Deswegen freue dich jetzt mit Jesus. Geh mit Jesus um. Bei der Entrückung, wenn du dich hier nicht mit Jesus angefreundet hast, möchte ich oben nicht sein. Du musst eine Ewigkeit mit ihm zusammensitzen. Deswegen werd lieber jetzt ein Freund. Ja, das ist ein gutes Argument, Christ zu werden, wa? Überleg mal, wenn du jemanden hast, mit dem du eine ganze Ewigkeit zusammensitzen musst, mit dem arrangiere ich mich relativ früh. Ehrlich, und wenn er mich hier schon liebt und ich nur ein bisschen von ihm kenne, wow, was wird das sein, wenn ich ihn richtig kenne? Kaleb guckt nach vorne. Er überwindet die Furcht. Er guckt nach vorne und sagt, ich will dieses Land haben. 40 Jahre wartet er drauf und dann steht er bei der Landteilung da und sagt, ich möchte die Berge haben, ich möchte Hebron haben, ich möchte dieses Land haben. Ich erinnere mich genau, das ist mir versprochen worden von Gott und das will ich haben. Und er geht sogar so weit, er denkt auch noch an das Morgen. Er sagt, wer diese Stadt einnimmt, der kriegt meine Tochter zur Frau. Er denkt an die nächste Generation. Er gibt seinen Glauben weiter. Merkt ihr, was für ein anderer Geist da ist? Da ist nichts Depressives, sondern da hat Gott was ganz Neues in seinem Herzen getan. Und ich glaube, das brauchen wir mehr denn je in unserer Zeit. Ich ersticke sonst an den Negativmeldungen der Medien. Ich ersticke und ziehe mich in meine eigene kleine Welt zurück und sage, ach, hier meinen kleinen Vorgarten, den kann ich noch überblicken. Aber der Gutmensch Kaleb, der blickte nach vorne und er nahm das Land ein. Er ist nicht in der Wüste gestorben. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Er möchte dich rausrufen und sagen, du darfst mit dabei sein. Und dann schaue ich mich an und sage, Herr Jesus, so weit bin ich noch nicht. Und dann sagt er, okay, kannst du dich noch daran erinnern, Paul, wie du die Predigt eingeleitet hast? Wo war der Psalm? 51 Vers. Wie? 25 bis 36, 12 bis 14, also nichts zu tun, ja? 12 bis 14, Psalm 51, 12 bis 14, einige haben es behalten und ich hoffe, die pinnen sich denn an die Pinnwand. Weil ich glaube zutiefst, ohne ein Wunder Gottes in unserem Leben werden wir in dieser Zeit scheitern. Ich glaube das. Also ich kann für mich nicht garantieren, wenn ich dreimal über den Tisch gezogen werde durch irgendeinen, der als Flüchtling vielleicht hierher gekommen ist und ich denke, naja, dann hättest du auch da hinten bleiben können. Ich weiß, ich neige dazu, dann keine Liebe mehr zu haben. Ich brauche dieses Gutherz. Ich brauche diese Kaleb-Mentalität, dass ich weiß, Gott kann. Und Gott will, er will dir ein Leben geben, mit ihm unterwegs zu sein. Und vielleicht betest du mit mir das einfach mal, damit du nicht nur die Schriftstelle dir merkst, sondern vielleicht morgens aufstehst und sagst, ich brauche da so was ganz Spezielles von ihm. Wer will, darf es mit mir formulieren. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Bitte, nimm diesen Psalm mit, diesen Abschnitt und bete ihn mit offenem Herzen. Gott hört Gebete, aber ich brauche hier eine Herzensveränderung. Es ist einfach vor euch zu stehen und zu sagen, ich ermutige euch, das kommt auf uns zu, was ist dann? Wenn es wirklich kommt, bin ich ratlos. Donnerstagnacht bin ich nach Berlin zurückgefahren, weil ich um 11 Uhr einen Termin mit dem Integrationsbeauftragten von Reinickendorf hatte. Mit Martin sind wir zusammen aufgeschlagen um 9 Uhr, kommen dahin, dann sagt er, entschuldigen Sie, ich muss zum Bürgermeister, ich kann mit Ihnen nicht reden. Die ganze Nacht durchgefahren. Kommst todmüde an, weißt, du musst am anderen Tag wieder ins Vogtland zurück. Eine Mitarbeiterin, gerade 14 Tage eingestellt. Absolut hilflos, wusste gar nichts. Ich denke, Martin, wir wussten mehr wie sie. Und dann stehst du da und sagst, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte einen Ratschlag haben, was Reinickendorf für die Flüchtlinge tut, wie wir unterwegs sind, wie wir uns einklinken können als Gemeinde, und stehe mit leeren Händen da. Und da war ich versucht, richtig quietschig zu sein. Ich hatte so Gedanken wie der doofe Bürgermeister. Werde ich überhaupt noch ernst genommen? Wissen die überhaupt, was die machen? Und dann diese kleine Dame da, null Ahnung. Nein, ich brauche eine Herzensveränderung. Also ich sage euch, es wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist geschehen. Und ich bin gespannt, welche Tür uns Gott zeigt, die wir dann gehen. Vielleicht kommt der Integrationsbeauftragte und sagt, Entschuldigung, nochmal. Ja, ich sage, ich verstehe das schon, gehen Sie mal. Vielleicht kommt er und sagt, ich habe eine Idee. Und ich sage, ja, die hatte ich auch schon. Oder wie die Sekretärin bei Herbert, wie ein Programm eingestellt worden ist und sie haben demonstriert. Dann kam ein Anruf von der Sekretärin, Herr Weimer, ich habe von höchster Stelle gehört, wollte sagen, dass das Geld wieder freigegeben ist. Dann hat er gesagt, Moment, davon hören Sie ja gar nicht, da höre nur ich. Ja. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir hören. Und hier möchte ich eigentlich durch die Reihen gehen. Ich möchte jeden von euch ansehen und sage, bitte bete, dass dein Herz erweitert wird. Dass du nicht einer von den 10 bist, die in der Wüste verrecken, sondern dass dein Herz so weit wird, dass Gott was tun kann. Bete. Und vielleicht schenkt dir Gott die Idee, die Lösung, die wir wirklich brauchen, um den Schritt zu gehen, den Flüchtlingen hier die Tür aufzumachen. Einen Nachmittag bin ich in den Wald gegangen. Da oben gehst du ja hoch, dann 2 Häuser, dann ist da nichts mehr. Unendliche Gegend, unendliche Weide. Böhmen lässt grüßen direkt vor der Tür. Kann man übrigens billig tanken. Dann bin ich da und rede mit Jesus. Was ist dran? Dummerweise habe ich nichts gehört. Aber ich habe ihm folgende Sachen mehrfach jetzt schon gesagt. Herr Jesus, ich möchte bereit sein, wenn wirklich es kalt wird, dass wir hier alle Stühle rausräumen, dass Leute hier übernachten können. Da kommt sofort der Aberglaube, was ist dann mit der Gemeinde? Ich sage, ja, dann wird die Gemeinde mal 4 Wochen lang sich in Hauskreisen treffen. Dann würde ich Zettel rausgeben und jeder darf 4, 5 Leute für einen Hausgottesdienst mal einladen. Vielleicht multiplizieren wir uns dann plötzlich. Ich habe gesagt, ich möchte den Reichtum, den du uns gegeben hast, dieses Gebäude ganz bewusst in deine Hände legen. Ob er das jetzt nimmt oder nicht, das ist mal eine andere Sache. Aber ich möchte das in meinem Herzen haben. Dann kommt sofort die Frage, was passiert da mit den Toilettenanlagen? Ich habe an den Toilettendeckel gedacht nach der Einweihung. Einige erinnern sich. Vielleicht ist das nach 4 Wochen alles abgeranzt. Ich habe gedacht, wie wird es sein, wenn wir diesen Schritt gehen? Können wir das überhaupt? Müssen wir nicht alle Programme einstellen? Jesus, ich gebe dir alle unsere Programme. Wenn wir sie weitermachen sollen, machen wir sie weiter. Aber ich möchte leer werden. Und dann habe ich noch einen Gedanken gefasst, der war noch der schlimmste eigentlich. Was wäre, wenn Jesus sagen würde, Paul, ihr habt doch ein Gästezimmer zu Hause. Muss ich jetzt nicht weiterdenken, nicht? Ihr wisst, was jetzt passiert in deinem Hirn. Mal ganz ehrlich, wer hat wenigstens ein Zimmer frei? Und wer hat noch eine Gästetoilette? Noch besser, wer hat noch eine Gästedusche? Das heißt, du wirst noch nicht mal im Badezimmer überrascht. Wir haben einmal 2 Jugendliche aufgenommen. Die waren anständig, die waren vom Pastor, ja, der nach Berlin. Ja. war dann peinlich. Ich gehe da morgens ins Bad und da sitzt sie auf der Toilette, die hat er vergessen abzuschließen. Ja. Das passiert, wenn du Leute aufnimmst. Ja, war jetzt nicht, wir haben uns ausgesprochen danach. Ja. Da verändert sich dein ganzer Lebensrhythmus. Du kannst da nicht mehr im Adamskostüm durch die Wohnung wandeln. Ja, deine Frau, die kennt dich. Ja. Aber die Frage ist, darf Gott sagen, ich habe dir doch eine Wohnung gegeben? Ich hatte eine Ausrede. Ich habe gesagt, sag das meiner Frau. Verstehst du? Aber bin ich bereit, wirklich hinzulegen in einem Moment, den Gott wirklich gibt? Ich bin froh, dass er nicht geantwortet hat bisher. Weil ich weiß nicht, ob ich wirklich neben dem Wollen dann auch das Vollbringen hätte. Ich brauche nämlich nur eine Herzenserweiterung. Ich habe sie noch nicht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich möchte hören, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Ich habe gedacht, ich könnte euch heute Antworten geben, was wir machen werden. Ich dachte, in den Nachmittagsstunden, wo ich ein bisschen Zeit von der Evangelisation hatte, ich könnte besser hören. Ist mir nicht gelungen. Und ich möchte weiter dranbleiben, mein Herz wirklich frei zu machen für diese Zeit, die kommt. Und ich will abschließen mit einem Beispiel, was ich schon erzählt habe während der Evangelisation oder auch schon mal hier weitergegeben hat. Vor langer Zeit, als ich noch Student war, kamen Leute aus den Philippinen mit einem Missionar rein in unsere Gemeinde, damals am Nollendorfplatz. Das waren alles bekehrte Leute, die früher Menschen gefrühstückt haben, die sich bekehrt hatten und jetzt normal geworden waren. Und dann sagte der Prediger vorne, hier der eine junge Mann hat keine Schuhe. Ich hatte damals ein Budget, nachdem meine Essensmarken und meine Miete bezahlt war, von 10 Mark in der Woche. Ich weiß, wie Aldi Wurst schmeckt und wie man nur Brot mit Salz isst. Mehr gab mein Kapital nicht her. Und ich hatte mir gerade ein paar Schuhe gekauft. Ich sitze im Gottesdienst. Ich fahre nach Hause. Der Heilige Geist kommt zu mir und sagt, na, du hast noch ein paar neue Schuhe. Ja, sag ich, weiß ich. Hab's auch schon gesehen. War kein Traum mehr. Ich sage das ein bisschen locker, aber was sich dann abspielt, ich wusste ja, wenn diese komische Frage kommt, was dahinter steht. Der fragt ja nicht, hast du die Schuhe schon mal gesehen? Ja, ich sage natürlich, ich habe sie mir ausgesucht. Ich wusste, was dahinter kam. Da hätte gar nicht weiterreden müssen, der Heilige Geist. Pack die Schuhe ein. Den ganzen Abend zu Hause habe ich mit ihm darüber gehadert. Den ganzen Tag noch, am Abend danach, wie es zum Gottesdienst ging, habe ich sie eingepackt. Sag, okay, ich bin bereit, sie wegzugeben. Gott, ich will lernen, dass du mein Versorger bist, in allen Dingen mein Versorger bist. Und ich kam dahin, bin zu dem Pastor gegangen mit seinen Leuten, die waren alle nur so, gingen mir gerade bis unter die Schulter. Ja. Sag, ja, komm mal mit. Wer den Nollendorfplatz noch kennt, vielleicht sind die einigen, die wissen das noch, da gab es hinten gab's so einen kleinen Balkon. Da ist er mit mir hingegangen. Ich könnte jetzt die Stuhlreihe noch sagen, wo es gewesen ist. Brachte den jungen Mann mit, der keine Schuhe hatte. Meine Schuhe. Er steht da, wird ausgepackt und dann bin ich gesegnet worden. Er hatte Schuhgröße gefühlte 36, ich hatte 43. Ich würde sagen, die Entscheidung fängt mit deinem Herzen an. Gib mir dieses Herz. Ohne dass wir das haben, werden wir Mechanismus abarbeiten. Wir werden irgendwelche Leute sein, die gut organisieren können, die irgendwo auch ein Fleißkärtchen kriegen. Vielleicht entdeckt uns jemand, führt Bundesverdienstkreuz, aber das kannst du dir dann in die Haare schmieren. Wir brauchen das, dass Gott unser Herz berührt. Und hier weiß ich, hier stehe ich vor euch und ich sage das nochmal, selbst wenn ich mich wiederhole, ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Und deswegen möchte ich dieses Kaleb-Gebet zum Abschluss, bevor wir dann zum Opfersammeln kommen, zu den Bekanntmachungen, möchte ich es nochmal mit euch beten. Und wenn es wirklich dein Ernst ist, dass du das auch willst, sonst bete lieber nicht mit. Du kannst ja nur die Lippen bewegen und so tun, als wäre das. Aber wenn du es wirklich willst, das ist gefährlich, dann betest du, weil Gott hört. Und vielleicht kriegst du eine Herzenserweiterung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.